Radio 1.
Der Ukraine-Krieg ist im fünften Jahr wohlgemerkt und hat sich in der vergangenen Woche noch einmal mehr verschärft. Nach einem der schwersten russischen Angriffe auf Kiew mit mehreren Toten droht nun auch Präsident Selenskyj mit weiteren Schlägen tief im russischen Hinterland. International wird die Lage derzeit widersprüchlich eingeordnet. Militärisch kommen die russischen Truppen nur langsam voran. Gleichzeitig gehen sie auch immer brutaler vor mit massiven Luftangriffen und wachsendem Druck auf die Zivilbevölkerung. Viele Experten sprechen deshalb von einem zähen Abnutzungskrieg, dessen Intensität weiter zunimmt. Moskau kündigt derweil neue Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt an und forderte zuletzt sogar ausländische Bürger und Diplomaten auf, Kiew zu verlassen. Das wird nicht tun. Thomas Bieringer, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Ich grüße Sie, schönen guten Abend. Hallo, Moment, jetzt habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt hier. Eine Sekunde und jetzt, so jetzt.
Grüße Sie. Hallo, guten Abend, Herr Wiebrecht. Hallo.
Guten Abend. Sie sind ohnehin in Odessa, aber Sie werden auf keinen Fall Kiew verlassen wollen. Warum nicht?
Ja, also zunächst mal, wir sind tatsächlich als politische Stiftung mit auch zwei deutschen Kräften in Kiew präsent. Das wird auch weiter so sein. Wir halten uns an die Regeln. Wenn es Angriffe gibt, dann gehen wir an einen sicheren Ort. Aber es ist nicht geplant, dass wir Kiew verlassen. Wie auch die europäischen Botschaften halten wir das für ein typisches Beispiel von einem Aufbau einer Druckkulisse zu Propagandazwecken von russischer Seite.
Das geht ja noch ein bisschen weiter, diese Druckkulisse. Der Putin-Vertraute Volodin drohte kürzlich mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Mit dem Einsatz in der Ukraine, wie ernst nehmen Sie das?
Man muss immer solche Sachen grundsätzlich überlegen, was wäre denn aus russischer Sicht der Nutzen von so einem Einsatz, was wäre der Schaden? Und wir kommen weiterhin in unseren Analysen zu dem Schluss, dass eigentlich der Schaden, der internationale politische Schaden für Russland viel, viel größer wäre als ein Einsatz auf dem Gefechtsfeld an Nutzen bringen würde für die russische Offensive.
Die Rumänen und die Ukraine haben ja quasi eine gemeinsame Grenze. Dort gab es jetzt einen Drohnenabsturz mit Verletzten offensichtlich auf dem rumänischen Gebiet. Die Antwort war sofort, unsere Antwort ist Einheit und wir werden jeden Zentimeter des europäischen Territoriums verteidigen, so unisono die Antwort. Was ist denn aber eine Antwort wert, die im Grunde genommen nur aus Worten besteht?
Naja, also es ist ja schon so, dass sich da auch die Reaktionen der europäischen Länder, die an der Grenze zur Ukraine liegen, aber nicht nur dieser Länder, sondern aller Länder, die von russischen Provokationen, wie zum Beispiel auch von Flugzeugüberflügen über ihr Territorium, aber auch von hybrider Kriegführung, da ändert sich ja schon etwas. Man ist schon bereit, da resoluter zu agieren. Denken Sie nur an den polnischen Außenminister Sikorski, der gesagt hat, also künftig wird wirklich alles abgeschossen, was über unser Territorium fliegt. Ich glaube, da verändert sich schon was. Man erkennt zunehmend auch in Europa, dass es auch um eine Bedrohung geht für Europa selbst.
Ich habe ja eingangs in der Anmoderation erwähnt, dass die Einschätzung, sagen wir mal, nicht zwiespältig ausfällt, aber teilweise verhalten und es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Ein Großteil der von mir zur Kenntnis genommenen Medien sagt aber auch, es gibt gerade einen leichten Vorteil der Ukraine. Erstens, weil die russischen Verluste einfach so enorm sind. Allein im April 25.000 Soldaten. Allein im April eine neue Drohne aus Amerika, die den Nachschub der russischen Truppen stört und auch vermehrtes territoriales Eindringen von ukrainischen Drohnen in Russland, die auch auf der russischen Seite für Entsetzen und Sorge sorgen. Wie nehmen Sie die jetzige Kriegssituation wahr? Ist das ein Patt des Blutes?
Also wenn Sie jetzt über die reinen Verlustzahlen sprechen, war es über den gesamten Kriegsverlauf so, dass die russischen Verluste durchweg deutlich höher waren als die ukrainischen. Mindestens 1:3, wahrscheinlich deutlich, deutlich höher. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal verschärft. Es ist tatsächlich so, dass durch Drohnen auch sowohl den operativen Einsatz von Drohnen an der Front als auch den Einsatz von sehr weitreichenden Drohnen ins jeweilige Hinterland. Das ist auch im letzten Monat erstmals so gewesen, dass mehr weitreichende ukrainische Drohnen ins russische Hinterland geflogen sind als umgekehrt. Allerdings im Gegensatz zu den russischen Angriffen auf die Ukraine umgekehrt in Russland vorwiegend gezielt auf militärische Ziele und auf Rohstoffexportziele, um halt die Einnahmequellen die Russland hat, auszudünnen. Sie dürfen nicht vergessen, auch was die Mobilisierung von Soldaten angeht, was die Rüstungsindustrie angeht, Russland braucht halt sehr viel Geld. Und wenn das austrocknet, wird auch die Kriegführung schwieriger. Sie sprachen ja eben selber vom Abrüstungskrieg.
Tatsächlich ist die Forderung natürlich auch, dass die Europäische Union in die Sanktionen nochmal verstärkt. Was ist da eigentlich? Also wir hören das jetzt eigentlich seit Beginn des Krieges, dass Sanktionen verstärkt werden müssen. Wo ist da eigentlich mehr oder weniger noch ein Stellhahn, beziehungsweise wo sind da noch Daumenschrauben, die angezogen werden können?
Also zum einen im Bereich von Ausfuhren nach Russland, die über Drittländer laufen. Da muss man mit diesen Drittländern nochmal sprechen. Man kann auch nach wie vor weitere Personen und Güter darauf setzen. Sie müssen aber vor allen Dingen sehen, Sanktionen funktionieren nicht so, dass sie den Export bestimmter Güter oder die Einfuhr bestimmter Güter nach Russland komplett auf Null bringen, sondern sie funktionieren so, dass durch die verschiedenen Sanktionen diese Dinge halt einfach schlicht sehr viel teurer werden für Russland. Und wenn sie auf der einen Seite die Einnahmequellen reduzieren, Stichwort Öl und Gas, Stichwort Schattenflotte, und auf der anderen Seite durch Sanktionen die Kosten erhöhen, dann verliert Russland den Abnutzungskrieg. Und genau darum geht es beim Sanktionsthema.
Gleichzeitig sehen wir auch, dass offensichtlich angefangen von ehemals regierungsnahen Influencern über Militärblogger die Skepsis gegenüber Putin mittlerweile coram publico kundgetan wird. Das wird Putin mit Sicherheit nicht gefallen. Wie ist denn die Stimmung aus Ihrer Sicht in Russland derzeit?
Kann ich wenig zu sagen. Ich bin in Kiew und dort ist natürlich der Blick auf Russland auch nicht objektiv. Das stimmt alles, was Sie sagen mit den Bloggern, die öffentlich auftreten, aber sowohl wir in Deutschland als auch Kiew läuft natürlich auch immer Gefahr, sich da in Wunschdenken hineinzusteigern. Und ich denke, eine Lösung des Krieges, ein Ende des Krieges, das dadurch kommt, dass jetzt Putin stürzt, kann sein, kann auch nicht sein. Auf jeden Fall ist es nichts, worauf man setzen sollte, sondern man sollte sich vorbereiten auf eine Situation, dass das nicht passiert.
Auf der anderen Seite ist die Vorbereitung auf Friedensgespräche quasi von EU-Seite, sagen wir mal, zumindest nicht gerade intensiviert worden, muss man vorsichtig sagen. Nämlich die Idee, einen EU-Chefverhandler für Friedensgespräche zu benennen, die ist ja erstmal vorerst vom Tisch. Was bedeutet das denn?
Na, ich glaube, die ist insofern nicht ganz fälschlicherweise vom Tisch, weil das der dritte Schritt vor dem ersten gewesen wäre. Bevor man sich entscheidet, wer ist denn der Chefverhandler, muss man ja erstmal wissen, mit wem, über was und wann und in welcher Konstellation soll denn verhandelt werden. Es gab Verhandlungen zwischen Russland und den USA, in denen die Ukraine immer mal so dann hinterher angebunden wurde. Die finden kaum noch statt, weil die USA jetzt anderswo verhandeln, nämlich am Golf. Europa hat immer gesagt, wir sollen dabei am Tisch sitzen. Natürlich, das wäre richtig, wenn man Europa da mit bezieht, weil Europa ist der größte Unterstützer der Ukraine und vor allen Dingen die europäischen Interessen sind betroffen. Es geht ja um europäische Sicherheit am Ende. Klar muss Europa mit an den Tisch, aber das ist das, was erstmal entschieden werden muss. In welcher Konstellation verhandeln wir? Worum geht es da? Was sind unsere Verhandlungspositionen? Gemeinsame europäische Verhandlungspositionen festlegen und dann erst als letztes kommt die Frage, wer ist das denn dann, der da für Europa am Tisch sitzt? Insofern, lasst uns den ersten Schritt tun und nicht den dritten zuerst.
Diskutieren Sie eigentlich noch Fragen, wie wann werden die Ukrainer in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung wieder vor ihre Häuser treten können und jede Nacht durchschlafen können? Oder ist das für Sie gerade ein Ding der Unmöglichkeit, weil Sie sagen, das ist Zukunftsmusik, damit kann ich mich eigentlich realistisch nicht beschäftigen?
Naja, natürlich beschäftigt man sich mit dem Thema. Keiner will den Frieden dringender als die Ukrainer. Es ist, wenn es mal wieder, wie es jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres der Fall war, aber auch schon in den letzten Jahren immer mal solche Verhandlungen gibt, ist es immer emotional eine Achterbahnfahrt, weil auf der einen Seite man Angst hat davor, seine Unabhängigkeit und seine Freiheit zu verlieren, es auf jeden Fall eine Lösung geben muss, dass die Leute nicht um ihr Leben insofern fürchten müssen, dass sie unter russische Herrschaft geraten. Auf der anderen Seite will man natürlich Frieden und da kommt immer wieder Hoffnung auf, vielleicht klappt es ja doch und vielleicht gibt es doch eine vernünftige Lösung. Natürlich wollen die Leute das. Deswegen, es ist immer ein Thema und man kann eigentlich nicht sagen, da kann man nicht drüber sprechen, aber im Moment ist ja nichts Konkretes irgendwo abzusehen. Und deswegen gehen die meisten Menschen in der Ukraine davon aus, dass der Krieg erstmal weitergeht.
Nach schweren Angriffen auf Kiew, das war ein Blick auf die Entwicklung in der Ukraine mit dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew vor Ort, derzeit in Odessa zu einer Konferenz, Thomas Birringer. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Birringer.
Ich danke Ihnen.
Wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende, soweit es möglich ist. Alles Gute.
Vielen Tschüss. Dank. Kann Ciao. Ich gebrauchen. Danke.